HR Info im Gespräch.
Mit SPD-Politiker Egon Bahr. Der Zuspruch für Politiker, die längst im Rentenalter sind, scheint in letzter Zeit zu steigen. Richard von Weizsäcker oder Helmut Schmidt können sich großen Publikumzuspruchs sicher sein, wenn sie irgendwo auftreten. Nach dem gescheiterten Bundespräsidenten Christian Wulff, der knapp über 50 war, will die Bevölkerung jetzt den 72-jährigen Joachim Gauck als Nachfolger. Ausgerechnet am Wahltag feiert Egon Bahr seinen 90. Geburtstag. Er wird gerade in den letzten Wochen immer wieder gerne gefragt, auch nach seiner Meinung zur aktuellen Politik. Jetzt ist Egon Bahr im Gespräch mit hr-info-Hauptstadtkorrespondent Christoph Keppeler.
Egon Bahr, Sie werden am 18. März 90 Jahre alt. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann waren Sie 1949 27 Jahre alt. 1949, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Das heißt, Sie haben seit Theodor Heuss alle Bundespräsidenten miterlebt, mitbekommen, haben beobachten können. Wenn Sie zurückdenken und nachdenken darüber, welcher von den Bundespräsidenten, die Sie erlebt haben, hat Sie am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich der erste beeindruckt, Papa Heuss, mit seiner Jovialität, mit seiner Bürgernähe, mit der Selbstverständlichkeit, mit der er Unmögliches sagte und sich behauptete gegen Adenauer, der ihm natürlich sonst überlegen war. Und dann muss ich unbedingt erwähnen natürlich Richard von Weizsäcker, der uns seine große Rede nach 40 Jahren Bundesrepublik geschenkt hat.
Das sind so die beiden, an die Sie denken, Heuss und von Weizsäcker, wenn es um die Präsidenten geht, die Sie beeindruckt haben. Wenn wir jetzt ans andere Ende der Skala gehen würden, was sind die Bundespräsidenten, wo Sie sagen würden, die haben möglicherweise sogar versagt oder das waren schlechte Bundespräsidenten? Gibt es da jemanden, ein oder zwei, die Ihnen einfallen?
Nein, wir haben das Glück gehabt, dass keiner der Bundespräsidenten ein Versager war. Die waren sehr, sehr unterschiedlich, aber selbstverständlich hatte jeder seine Schwächen, aber auch jeder seine Stärken. Versager haben wir überhaupt nicht gehabt. Der Vorletzte, den will ich ausdrücklich nennen, Herr Köhler, hat seine Verdienste gehabt und hat sie für mich behalten. Er ist zurückgetreten, weil er sich nicht mehr unterstützt fühlte durch die Bundeskanzlerin. Und der Einzige, der nicht mehr zeigen konnte, ob er ein Versager war oder nicht, war Wulff.
Aber Sie würden auch nicht sagen, Wulff ist gescheitert. Ich meine, er ist ja nach nicht mal 2 Jahren Amtszeit zurückgetreten. Irgendwas muss doch da passiert sein. Wie erklären Sie sich das? Was ist da passiert?
Ich sage ganz offen, wie immer, meine Meinung. Ich bin nach dem Interview, das er gegeben hat, das berühmte Interview für ARD und ZDF, der Auffassung gewesen, er hat nur so getan, als ob er demütig sei. In Wirklichkeit war er fest davon überzeugt, man beschuldigt ihn falsch und er hat die Anschuldigungen nicht ernst genommen. Und genau das ist ganz unverändert die Haltung seiner letzten Erklärung als Präsident im Palais in Bellevue gewesen. Er ist genauso gegangen, das heißt mit dem Gefühl, falsch beziehungsweise ungerecht beurteilt worden zu sein. Und er hat es nicht eingesehen, wahrscheinlich bis heute nicht. Und das war sein Fehler.
Aber sagt das nicht auch etwas über den Charakter dieses Mannes aus, der ihn dann möglicherweise, würde ich jetzt rückschließen aus dem, was Sie sagen, unpräsidiabel gemacht hat?
Ja, er hat sich selbst unpräsidiabel gemacht. Das ist ja der Punkt. Und infolgedessen ist er, egal ob er zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde, richtigerweise nicht mehr Präsident.
Hat denn Christian Wulff aus Ihrer Sicht diesem Amt geschadet? Das ist ja etwas, was man häufig sagt. Man hebt das Amt hervor, man sagt, das Amt des Bundespräsidenten ist etwas sehr Wichtiges, Hohes in diesem Land, das uns Orientierung geben soll. Und an diesem Anspruch gemessen, hat er diesem Amt geschadet?
Naja, erstmal hat er sich selbst geschadet, natürlich. Damit auch dem Amt. Aber das ist alles reparabel. Das ist kein entscheidender Punkt. Wir werden sehen, ob der neue Bundespräsident, wovon ich ausgehe, das nicht vergessen machen wird. Und das Amt ist als solches eigentlich nicht zu beschädigen. Wenn es die Gefahr besteht, dass es beschädigt wird, dann passiert das, was mit Wulff passiert ist.
Ist dieses Amt denn überhaupt so wichtig, darüber wird ja auch häufig diskutiert, dass man das so grundlegend beschädigen kann? Also für wie wichtig erachten Sie dieses Amt überhaupt des Bundespräsidenten? Es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, eigentlich können wir auf dieses Amt verzichten. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ja eine Art gehobener Grüßaugust. Der empfängt Staatsbesucher und empfängt auch mal die Sternsinger und macht manchmal eine staatstragende Rede. Aber darüber hinaus hat er ja eigentlich keine Bedeutung.
Das ist nicht wahr. Er hat die Bedeutung nach wie vor, dass er alle Gesetze, die ihm vorgelegt werden, überprüft, ob sie verfassungsgemäß sind. Im Zweifelsfalle kann er sie anhalten. Im Zweifelsfalle kann er das Bundesverfassungsgericht einschalten. Insofern ist er, abgesehen vom Verfassungsgericht, die oberste Instanz, die dafür sorgt, dass keine Regierung übermütig werden kann, unter der Voraussetzung, dass er die innere Unabhängigkeit auch gegenüber der Mehrheit hat, die ihn gewählt hat. Und das haben wir eigentlich fast immer in unserer Geschichte gehabt. Die Funktion, ich sage jetzt mal, dieses nicht gekrönten Königs der Bundesrepublik, ist unentbehrlich.
Ich glaube, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass der Nachfolger, der wohl jetzt am Sonntag gewählt werden wird, das scheint ja ziemlich sicher, Joachim Gauck, dass der das, was möglicherweise an diesem Amt beschädigt worden ist, dass er das wieder reparieren kann. Das heißt, Sie gehen da sehr zuversichtlich heran. Ihre Partei, die SPD, hat ja auch da einen kleinen Sieg geschafft. Sie hat ja im zweiten Anlauf zusammen mit den Grünen ihren Kandidaten von 2010 quasi jetzt durchgesetzt, indem jetzt auch die Koalition Union und FDP ihn als ihren Kandidaten angesehen haben. Aber ich habe Sie in der letzten Zeit auch über ihn sprechen hören und ich habe einen Satz von Ihnen im Ohr, da haben Sie gesagt, Herr Bahr, Joachim Gauck ist nicht mein Kandidat.
Ja, das ist richtig. Also, erstens kann ich meine Partei verstehen, dass sie gezeigt hat, mithilfe der FDP, dass die Kanzlerin sich vor 2,5 Jahren geirrt hat und nun, wenngleich, wie wir alle wissen, mit Zähneknirschen zugestimmt hat, weil sie gar nichts anderes machen konnte. Und das bringt zu der Frage, was ist Gauck? Gauck ist kein Bürgerrechtler. Das hat er auch von sich nie behauptet. Und ich bin überzeugt davon, dass er die erste Aufgabe gut lösen wird, nämlich die Äußerungen, die er im Vorfeld seiner Wahl gemacht hat, korrigieren wird. Also Freiheit ist nicht absolut. Freiheit kann nicht ohne Gerechtigkeit gesehen werden. Diese Entgleisungen verbal wird er korrigieren, habe ich überhaupt nicht den geringsten Zweifel.
Also das ist jetzt für Sie kein Kriterium, das Sie sagen lässt, Gauck ist ungeeignet dafür, auch wenn Sie ähnlich sagen, wie das offenbar auch die Kanzlerin gedacht hat, weshalb sie sich ja gegen ihn gesträubt hat, dass Gauck quasi nur das eine Thema drauf hat, nämlich Freiheit.
Gut, das ist der Punkt, über den wir nicht lange zu reden brauchen, weshalb ich persönlich nicht für Gauck gestimmt hätte, ist einfach darin zu sehen, dass ich nicht vergessen kann, dass er die Kampagne gegen meinen Freund Manfred Stolpe nicht losgetreten, aber jedenfalls auch nicht gestoppt, sondern gefördert hat. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, schon deshalb in Erinnerung behalte, weil es der Fall oder der Anlass war für eine der ganz, ganz seltenen gemeinsamen Erklärungen von Brandt und Schmidt, die, als die Kampagne gegen Stolpe begann, es für richtig und notwendig gehalten haben, darauf hinzuweisen, welche Verdienste der Mann sich erworben hat, wie vielen Menschen er geholfen hat, wie sehr wir es geschätzt haben, dass er in Bonn war, übrigens auch mit Weizsäcker gesprochen hat. Und wir haben natürlich erwartet, dass er dort berichtet, wo er berichten sollte, berichten musste. Und seine Berichte sollten etwas bewirken dafür, dass man sich nicht missversteht.
Also wir reden jetzt von seinen Stasi-Kontakten, die er hatte und die ihm ja dann später, als er dann schon brandenburgischer Ministerpräsident für die SPD war, vorgehalten wurden.
Ja, eben. Und das ist eine Ungerechtigkeit, weil jeder, der etwas erreichen wollte, in der DDR gar nicht umhin kam, mit dem zu reden, die auch Stasi waren. Oder ich habe doch mit dem obersten Chef der Stasi, der hieß Honecker, geredet. Na, wem mit wem denn sonst?
Das wirft Ihnen heute auch keiner vor.
Naja, also.
Was ist dann Ihr Vorwurf konkret an Gauck? Was hat er damals da getan? Sie haben gesagt, er hätte nicht die Kampagne losgetreten, aber er war daran beteiligt. Was hätte Gauck nicht machen dürfen, Ihrer Meinung nach?
Das kann ich im Einzelnen nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass Frau Birtler sich auch auf ihn gestützt hat, als sie gesagt hat, der muss im Prinzip weg.
Sie haben sich aber, Sie sind ein Realpolitiker, damit abgefunden, dass Joachim Gauck Bundespräsident wird. Wenn wir nur noch mal kurz spekulieren dürfen, gibt es denn jemanden, von dem Sie sagen würden, der wäre eigentlich geeigneter, jetzt zu dieser Zeit Bundespräsident zu werden?
Das lohnt nicht mehr, darüber zu reden. Die Fakten sind klar und wir werden den neuen Bundespräsidenten haben. Dass ich ihn geschenkt bekomme zu meinem Geburtstag, ist eine persönliche kleine Freude.
Also ich nehme mit aus dem, was Sie sagen, Joachim Gauck ist nicht Egon Bahrs Herzenskandidat, aber Sie hoffen dennoch darauf, dass er dazulernt und seine Themenpalette über das Thema Freiheit hinaus erweitert. Ist Joachim Gauck aus Ihrer Sicht nicht eigentlich zu alt? Ich meine, Sie werden 90 und sind noch sehr fit und er ist auch noch fit. Er wird gerade mal 72. Aber wir hatten vorher einen Präsidenten, der war knapp über 50.
Naja, aber Sie dürfen nicht vergessen, Adenauer ist 72 gewesen, wie Gauck heute ist, als er zum ersten Mal Bundeskanzler wurde. Das heißt, Persönlichkeiten, die stark sind, denen steht noch eine ganze Zeit Leben bevor.
Nun ist ja mit Christian Wulff ein besonders junger Bundespräsident, ja, mehr oder weniger gescheitert. Er musste jedenfalls vorzeitig zurücktreten. Ist das nicht vielleicht dann umgekehrt symptomatisch? Können die Jungen das sozusagen nicht? Ich frage mich das, weil man das in letzter Zeit öfter beobachten kann, dass meiner Beobachtung nach die Elder Statesmen, die es so gibt in diesem Land, also Helmut Schmidt, Sie, Helmut Kohl, dass die jetzt wieder beliebter werden, dass die auch wieder mehr Zuwendung bekommen, mehr Öffentlichkeit. Ich erinnere mich, beim SPD-Parteitag jetzt im Dezember hat Helmut Schmidt eine umjubelte Rede gehalten für Europa. Kann es sein, dass irgendwie den heutigen Politikern etwas fehlt, was ihre Generation der Politiker noch hatte? Und wenn, was wäre das?
Also ich hatte ja noch den Vorzug, Adenauer zu kennen. Und Adenauer hat mal gesagt, jeder, der 20 Jahre jünger ist als er, den betrachte er als Kind. Das habe ich damals unerhört gefunden. Aber heute im Abstand der Zeit komme ich zu dem Ergebnis, der alte Herr hatte recht. Das heißt, wir haben es heute erstens mit den Relikten, die noch nicht gestorben sind, zu tun. Und alle diese Relikte, Sie haben einige genannt, ich könnte andere noch hinzufügen, haben das Glück gehabt, das Pech gehabt, jedenfalls die Notwendigkeit gesehen, Entscheidungen zu treffen für sich und andere, während der Nazizeit, während des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das waren alles existenzielle Entscheidungen. Falsche Entscheidungen hätten über Leben und Tod entschieden. Das heißt, die Generation, die nach ihnen kam, hat nicht mehr solche existenzielle Entscheidungen im Sinne von Leben und Tod entscheiden müssen, sondern das waren Entscheidungen, die über die Karriere entschieden. Sie sind also gewissermaßen in die Selbstverständlichkeit einer wachsenden Wohlstandsgesellschaft oder auch schrumpfenden Wohlstandsgesellschaft, jedenfalls in eine feste Funktion der Gesellschaft und des Staates hineingewachsen. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Aber es bedeutet, dass diejenigen, die übrig geblieben sind, heute alle in einer Position sind, in der die Menschen in unserem Lande wissen, wenn sie sich äußern, äußern sie sich im Interesse der Allgemeinheit oder in dem Interesse, von dem sie glauben, es sei das Staatsinteresse. Oder noch anders gesagt, sie äußern sich nicht unter dem Gesichtspunkt, noch persönlich etwas erreichen oder werden zu wollen. Und das verschafft ihnen Respekt. Und das ist das, wovon zum Beispiel eben Helmut Schmidt ganz besonders profitiert, Weizsäcker besonders profitiert. Und das ist doch ein Glück für unser Land.
Ich finde, das merkt man auch an den Themen, die diese Politiker haben. Ich glaube, alle Politiker, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, setzen sich für Europa ein. Europa hat in ihrer Generation noch einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Bedeutung, ist etwas ganz Wichtiges, Existenzielles. Heute dagegen ist es häufig parteipolitisch nicht opportun, sich allzu sehr dafür einzusetzen und zum Beispiel zu sagen, die Griechen und wir sind im gleichen Europa und wir gehören zusammen.
Das sehe ich ganz anders als Sie. Ich bin der Auffassung, dass die Diskussion, die man heute von über Europa führt, abstoßend ist, gleichgültig ist für mich. Ich verfolge es gar nicht mehr. Das heißt, diese unterschiedlichen Banken, die unterschiedlichen Summen, die unvorstellbaren Summen, um die es geht, das ist doch alles so, dass der Normalbürger auf der Straße es nicht mehr ertragen kann, es nicht mehr verfolgen kann, es interessiert ihn nicht. Das heißt, die ganze Diskussion über Europa heute ist eine Werbung für die Entpolitisierung. Das ist wirklich schlimm. Wir müssen endlich meines Erachtens zurück zu den Ursprüngen, das heißt, was ist eigentlich am Anfang? Warum haben wir Europa gemacht? Warum haben wir das Prinzip der Übertragung von nationalen Souveränitäten auf eine europäische Behörde gepflegt? Und warum machen wir das jetzt nicht?
Ja, aber Sie sagen, Sie wollen das alles gar nicht mehr hören, aber finden Sie diese Entwicklung aus Ihrer Sicht denn nicht schlimm, sodass da etwas geschehen müsste in die andere Richtung?
Ja, ich sage doch, dass es entsetzlich ist. Und ich sage, dass ich die Menschen verstehe. Ich teile ihre Auffassung und werde mir Mühe geben, ein bisschen dahingehend zu wirken, dass man sich auf die Ursprünge und auf die Kernbereiche Übertragung nationaler Souveränitäten auf Europa die einzige Größenordnung, in der Deutschland hoffen kann, sein Gewicht und seine Interessen zur Wirkung zu bringen.
Glauben Sie, dass Angela Merkel da die richtige Politikerin für ist, eine solche Politik zu machen?
Na, im Augenblick sehe ich, dass sie sich weitgehend mit, ich sage es mal so, sie ist Gefangene dieser jetzigen Diskussion und findet fast nicht raus.
Müsste sie nicht die Größe haben, als Politikerin, als deutsche Bundeskanzlerin, da einen Weg herauszufinden, also ein Konzept zu haben, wie sie aus dieser schwierigen Lage wieder herauskommt?
Ja, also ich finde, dass das Gewicht der Bundesrepublik dank ihrer wirtschaftlichen Stärke, dank ihrer geografischen Stärke so groß ist, dass sich daraus eine Verantwortung ergibt, die man mit anderen teilen muss, und zwar mit allen, nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit Polen. Wir können Europa nicht mehr denken, wenn nicht mindestens ein großer osteuropäischer Staat daran beteiligt ist und mit einbezogen wird.
Glauben Sie, es wird eine bessere Politik geben, wenn Angela Merkel durch einen sozialdemokratischen Kanzler im kommenden Jahr nach der Bundestagswahl abgelöst würde?
Ich möchte gern mal warten, bis es soweit ist. Ich will das Fell der Bärin nicht erteilen, bevor sie erlegt.
Na gut, aber Sie können sich ja was wünschen. Sie sind ja immerhin Sozialdemokrat nach wie vor. Möchten Sie, dass im nächsten Jahr Frank-Walter Steinmeier oder Sigmar Gabriel oder Peer Steinbrück oder sonst vielleicht noch jemand anderes SPD-Kanzler wird, also Kanzler für die SPD wird?
Also zunächst mal möchte ich das, zweitens hoffe ich das, drittens bin ich ziemlich sicher, dass das passieren kann. Und zwar, Sie haben schon drei Namen genannt, jeder der drei ist fähig, Kanzler zu sein. Und ich bin ganz sicher und fest davon überzeugt, dass der Vorsitzende, also Sigmar Gabriel, einen Vorschlag machen wird. Und zwar einen Vorschlag machen wird, von dem er überzeugt ist, dass er am leichtesten und besten gewinnen kann. Und das werde ich abwarten. Und dann werden wir sehen, was aus der Wundertüte rauskommt.
Was muss denn ein Kanzlerkandidat, der erfolgreich sein soll, für die SPD haben?
Er muss Weitsicht haben. Er muss Standfestigkeit haben. Er muss ein Konzept haben und er muss bitte eine Vision haben, wo er hin will, neben dem festen Standort auf dem Fußboden, also auf der Erde. Er muss geerdet bleiben.
Ist es Ihnen gleichgültig, wer von den drei oder auch noch mehr Diskutierten es machen wird, wer letztendlich für die SPD ins Rennen gehen wird, oder haben Sie im Hinterkopf schon jemanden, der Ihnen am allerliebsten wäre?
Ich habe im Hinterkopf jemanden, aber den werde ich Ihnen heute nicht nennen. Außerdem bin ich nicht befugt dazu. Selbst wenn ich es wäre, würde ich es aber nicht sagen heute.
Sagt SPD-Politiker Egon Bahr im Gespräch mit hr-info-Hauptstadtkorrespondent Christoph Keppeler. Das Gespräch als Podcast und Hintergründe zur Sendung auf hrinforadio.de.